verantwortlich für diese Sendung Esperantowelle am 5. Januar 2012 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperantowelle über NB Radiotreff. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio 1 von MW Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperantowelle. Heute zur Sendung quer durch das Esperanto-Land, Berichte und Informationen über alle möglichen interessanten, für uns interessanten Ereignisse im Esperanto-Land. Im Studio sind heute Werner Pfennig, Werner Levin und Stefan Wolfgruber und wir bringen zwischen den einzelnen Beiträgen dann wieder Musik, heute Esperanto-Musik von Jean Mor. Und davon gleich eine Probe. Jean Mor singt nämlich vom Internationalen Jugendkongress, auf Esperanto abgekürzt IJOKO. Das werden Sie öfter hören, wenn er singt IJOKO. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnen wir mal mit unserem heutigen Programm. Quer durch das Esperanto-Land, aber wir fangen mal ganz einfach vor Ort hier an. Werner, was gibt es denn Neues aus unserem Verein und aus dem Landesverband?
Eine ganze Menge gibt es da. Ich muss aber dann in das alte Jahr nochmal zurückgehen. Und zwar im November ein Teil unseres Vereins hat teilgenommen an einem Esperanto-Treffen und Mitgliederversammlung des Landesverbandes in Güstrow. Güstrow ist unsere traditionelle Stadt, die wir sehr lieben, weil sie auch ein bisschen in der Mitte liegt, obwohl Greifswald und andere da schlecht anreisen können. Aber wir haben uns da getroffen und haben wichtige Beschlüsse gefasst. Zum Beispiel haben wir über die Finanzen noch einmal gesprochen. Das gehört natürlich auch immer auf das Tapet. Dann haben wir ein Gespräch geführt zum Thema, was würde uns Dr. Samenhof heute empfehlen, würde er leben oder würde er mit uns Verbindung aufnehmen können aus dem Himmel. Was würde er uns sagen, Leute? Würde er sagen, gebt auf, hat keinen Sinn, Chinesisch kommt sowieso? Oder würde er sagen, macht, was ihr könnt, praktiziert, was ihr könnt, nutzt die Technik, die es gibt und seid froher Dinge, seid immer guter Laune oder was? Und so haben wir diskutiert und es ist ja tatsächlich so, dass Esperanto seinen Standpunkt immer wieder neu verteidigen muss, immer wieder neu definieren muss. Und da sollten wir es auch unseren Leuten mitteilen und sie, sagen wir mal, ermutigen, weiterzumachen in unserer großen, weiten Welt, die ja auch irgendwie klein geworden ist durch die modernen Medien. Das ist also ein Gespräch. Dann haben wir die Veranstaltungen ausgewertet in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, die also liefen. Zum Beispiel war ein Konzert, da haben wir auch einen Film drüber gesehen. Ein russisch-jüdischer Künstler hat eine Europareise gemacht, Bronstein, und hat eben auch in der kleinen Stadt Schwerin Stationen gemacht und hat dort musiziert für uns. Wir waren, also ein Teil davon uns war ja dort mit hin. Dann hat Dr. Dahlenburg, ist unser Lehrbuchautor, Wörterbuchautor, und er interessiert sich auch sehr für Poesie, und hat dort ein Esperanto-Buch mit Gedichten analysiert, eines tschechischen Dichters in Esperanto, das er geschrieben hat. Dann haben wir ausgewertet die Tagung des Verbandsrates des Deutschen Esperanto-Bundes. Verbandsrat hört sich so an, da sind alle 16 Vorsitzenden der Landesverbände drin, alle Fachgruppen, wie Eisenbahner und Jugend und Mediziner und was es auch gibt. Und auch aktive Einzelpersonen können daran teilnehmen. Das war also in Herzberg, die heißt eigentlich Esperanto-Stadt Herzberg am Harz. Das ist eine ganz tolle Stadt, das Esperanto in aller Munde. Und wir haben für dieses Jahr schon vorausgeschaut, für 2012, welche Veranstaltungen führen wir durch. Und da ist eben zu nennen ein Treffen in Prenzlau. Wir haben ja auch mit unseren preußischen Nachbarn gute Beziehungen. Da werden wir wieder uns mit polnischen Freunden treffen. Dann ist der deutsche, polnische und dänische Esperanto-Kongress zu Pfingsten. Der wird stattfinden in Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg, mit vielen Vorträgen, mit Seminaren, mit Theater, mit Musik und auch mit vielen Ausflügen in das heutige Berlin. Beide Teile von Berlin sind ja zusammen oder sind dabei zusammenzuwachsen. Und das ist also der dänisch-deutsche-polnische Esperanto-Kongress unter dem Titel Partner in Europa. Partner in Europa, da steckt schon eine Menge drin. Gleichberechtigung. Und für uns ist ja die Sprache immer wichtig.
Und nun, lange Rede, kurze Musikpause.
Bye.
Dann wird stattfinden unser Esperanto-Zeltlager, wieder in der Nähe von Feldberg oder Neustrelitz, je nachdem wie groß man das betrachtet, in der alten Mecklenburgischen Singenplatte. Das sind wir seit 34 Jahren. Dieses Jahr wird es dann das 35. Mal sein. Und ja, das sind also schon fast zwei Generationen. Und das ist auch schon die dritte Leitungsebene, die das macht. Wir nennen das SEFT, Somera Esperanta Familia Tendaro, Sommer Esperanto Familienzellenlager. Und da sind schon jetzt diejenigen, die noch gar nicht da waren bei der Gründung dieses Zeltlagers, die sind heute schon dort an der Führung sozusagen. Und wir müssen auch sehen, dass unsere Esperanto-Sprache dort nicht verloren geht. Aber was wir dort vermittelt haben und was praktiziert wird, das ist Gemeinschaft, das ist Teilen, das ist gegenseitige Hilfe. Das ist natürlich auch Esperanto. Wir bieten dort Kurse an, wir unterhalten sie über Esperanto. Das heißt, auch diejenigen, die zum Zeltlager, zu unserem Zeltlager kommen, die wissen über Esperanto genau Bescheid und die wissen auch, was los ist. Und vielleicht gewinnen wir den einen und den anderen, die noch nicht dabei sind, dass sie auch echte Sprachfreunde werden. In der Hoffnung, dass auch mal Ausländer zu uns kommen. Das ist also bis zum Sommer. Das geht dann weiter. Die Nordrhein-Burger laden auch immer ein zu einem Wochenendseminar, in diesem Jahr wieder im Mitte, Ende Oktober in der Oststadt. Da kann man sich als Hörer schon wieder notieren. Mitte Oktober, Oststadt, Esperanto-Seminar, Vermittlung der Sprache, der Bewegung, unserer Idee. Es ist ja nicht nur die trockene Sprache, sondern wir vermitteln ja auch, warum machen wir Esperanto? Haben wir noch eine Existenzberechtigung? Das wird dort also erwähnt. Dann war bei diesem Treffen, wir sind immer noch beim Treffen in Güstrow, haben wir etwas ganz Tolles gemacht. Wir gucken uns ja immer ein Stückchen der Stadt an. Mal das Schloss, und mal den Dom und mal die Stadtkirche und mal
Barlach
natürlich. Ja. Unser Kanzler Schmidt war ja in Barlach, Stadt, in der Barlachstadt irgendwann. Ist schon lange her und das macht uns natürlich Freude, auch diese alte Stadt dort kennenzulernen. Und in diesem im vergangenen Jahr waren wir also wieder dort und waren im Stadtmuseum. Das Museum war sehr nett mit uns. In der Vorbereitung haben wir uns da verständigt. Wir wussten, es gibt im Museum eine alte Fahne, die mit Esperanto zu tun hat. Diese Fahne kommt aus in der Nähe von Rostov am Don. Das ist dort in der Nähe des Schwarzen Meeres. Und da gab es und gibt es eine Stadt, Krasny Solin, ich weiß nicht, heißt das Rot oder
ja, Rotes Solin,
eine Arbeiterstadt. Und dort haben Arbeiter-Esperantisten aus Güstrow und Arbeiter-Esperantisten aus Krasny Solin sich erstmal brieflich verständigt, dann mit Materialaustausch und mit Ach und Krach, das war damals ja gar nicht so einfach, gegenseitige Besuche, ist also dann ein junger Genosse rübergefahren nach Krasny Solin und hat die Esperanto-Fahne entgegengenommen und nach Güstrow gebracht. Und die sowjetischen Genossen bekamen dann die deutsche Fahne, also einen Austausch, weil sie im Wettbewerb gewonnen hatten, wie viel man noch zum Esperanto gewinnt. Und die sowjetischen Freunde waren ja Stahlarbeiter, wie viele Tonnen Stahl sie produzieren und so weiter. Leider, was war das so? Das war 1932. Und dann begann ja die Nazi-Zeit. Da haben eben die Genossen diese Fahne versteckt. Unter sehr abenteuerlichen und gefährlichen Bedingungen haben sie die SA hatte dann dieses rote Haus da besetzt in Güstrow, dass einer noch rein, schnell, heimlich und hat an den Wachen vorbei die Fahne rausgeschmuggelt, hat er sich um den Körper gewunden, hat sie nach Hause gebracht, die Frau hat sie eingenäht in ein Kopfkissen. Was danach geschah, wissen wir nicht, jedenfalls wurde die Fahne dann nach dem Kriege gefunden in einer Kiste mit Vereinsfahnen, die hat man da alle sozusagen eingemottet und darunter auch die Esperanto-Fahne eingeschmuggelt.
Und nach dem Kriege wurde sie dann bei den jungen Pionieren, also als Andenken an die Sowjetunion verwendet. Ja, das war also für uns sehr bewegend, weil das unmittelbar mit Esperanto zu tun hat. Jetzt, das war November vergangenen Jahres, jetzt Dezember vergangenen Jahres, da feiern die Esperanto-Freunde in aller Welt und natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern und überhaupt des Gedenkgeburtstag sozusagen von Samenhof, der am 15. Geburtstag, das war am 17. Dezember, da ist eine kleine Delegation von uns, hat teilgenommen an dem Berliner Samenhof, am Berliner Samenhoffest im Haus des Kulturbundes in Berlin, ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil heißt. Da waren wir also zusammen, man muss das so wissen, so ein Samenhofabend ist natürlich mit Programm versehen, mit Bücherverkauf, mit ich weiß nicht was, Grußworten und dies und das. Aber eigentlich ist dieser Samenhoftag auch, nicht nur, aber auch eben der Begegnung des Sich-Wiedersehens. In Berlin leben ja auch viele ausländische Esperanto-Freunde, dass man mit denen da ins Gespräch kommt und so weiter. Aber es waren noch einige Vorträge, wie zum Beispiel die Situation des Deutschen Esperanto-Bundes. Der Chef des Esperanto-Bundes war da, Dr. Fischer, ist extra angereist. Der wohnt übrigens im Esperanto-Haus in Lichtenberg. Da wurde ein Film gezeigt über Samenhof. Ich habe sowas noch nie erlebt. Quasi ein Monolog eines Künstlers. Das ist ein Film aus dem Italienischen übersetzt, sehr anstrengend im Zusehen und Hören, aber äußerst wertvoll. Da wird also die Gedankengänge in diesem Monolog, dieser Künstler versetzt sich also in den jungen Samenhof, diesen Schüler, den Gymnasiasten hinein und begleitet den Samenhof sozusagen in Dialogen mit dem Vater, mit dem Onkel, mit der Frau und dies und das. Also wenn man zugehört und sich eingehört hat, also eine ganz tolle Geschichte. Diesen Film haben wir uns also angesehen. Und dann wurde noch gesprochen über den deutschen, dänischen, polnischen Esperanto-Kongress. Da wurde also informiert, wie das so läuft. Und ist ein Datum jetzt, 31.12. war ja gerade. Und der war eben, wenn man ganz billig dort teilnehmen kann, ist also jetzt inzwischen vorbei. Jetzt gibt es das nächste Datum.
Nun singt Jean Mor wieder das nächste Esperanto-Lied.
Non vale tanto y el porvi, si pranatica se te tronica, non vale tanto y el porvi. Si, lerdo, 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 lerdo,
Treff 88,0 hören Sie die Esperanto-Welle. In den Musikpausen singt Jean Mor Lieder auf Esperanto.
Hola, lagoj, heroaj ankoraŭ por ĉiam neniam nomvotas. Este tiam kuglus perdita per papiŝo bandita min forprenis de la batale per ĉiu kaj diru kaj kanto un ĉikaŭ parado duki ne mortas ĉar lian pensoj kaj vizaĝo mi ĉiu el miaj memoroj portas ĉiu kaj diru kaj kanto un ĉikaŭ parado duki ne mortas ĉar liaj agoj heroaj ankoraŭ por ĉiam en miaj korpoj vigilas kamparado al barrikado surprenu min se diras kamparado al barrikado.
Nun einige Informationen, einige Splitter aus dem Internet, die ich über Esperanto gefunden habe. Es geht um ein Wintersemester über Esperanto für das Jahr 2011-2012. Und zwar ist es eine Lehrveranstaltung der Uni Stuttgart. Dort schreibt man, die internationale Sprache Esperanto erweist sich für ihre Anwendung in vielfältiger Weise als eine Bereicherung. Durch ihre Neutralität findet man unter den Esperanto-Sprechern die unterschiedlichsten Menschen aus verschiedenen Ländern. Mit ihr hat man einen globalen Freundeskreis, egal ob man sich für Fachtagungen über Natur- und Ingenieurwissenschaften, über Kulturfestivals, über Theater, Poesie und Musik, Partytreffen, Silvester mit Teilnehmern unterhalten will. Oder auch Exotisches wie Schlammbaden in Ungarn oder alternatives Wohnen in den Niederlanden interessiert. Mit Esperanto ist alles möglich, die Welt ist bunt und mit Esperanto merkt man das ganz besonders. Ziel der Lehrveranstaltungen ist, die Sprache so schnell und so weit wie möglich zu lernen, dass man auf einschlägigen Esperanto-Treffen seine Sprachfertigkeit weiter verbessern und erproben kann. Neben der Sprache selbst wird natürlich auch die Geschichte des Esperanto, seine Kultur und Landeskunde weitergegeben. Und zwar werden diese Veranstaltungen stattfinden vom 24. Oktober bis zum 6. Februar an der Jahreswende 2011-2012. Weiterhin habe ich im Internet folgende interessante Mitteilung gefunden. Die Internetseiten tatoeba.org bieten fertige Übersetzungen von ganzen Sätzen in vielen Sprachen an. Die Anzahl der Esperanto-Sätze ist in den letzten 8 Wochen von etwa 1200 auf 1500, mittlerweile über 13.000 angestiegen. Im Vergleich mit anderen Sprachen liegt Esperanto damit auf Platz 7. Hier einige Zahlen. Von 72 Sprachen habe ich dort gezählt. Die meisten Sätze dort, Standardsätze in Englisch, gibt es 157.000. Und dann auch Japanisch in 153.000, Französisch in 52.000, Esperanto 42.000, Deutsch 30.100 und so weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, dass auch ganz eigenartige Internetseiten erscheinen, in denen Standardsätze in vielen, vielen Sprachen zu finden sind. Auf den Internetseiten von Esperantoland habe ich Folgendes gefunden. Das Unternehmen BT Global Service hat in einem Werbespot auch Esperanto benutzt. BTGS ist ein Teil der privatisierten britischen Telefongesellschaft BT und hat weltweit etwa 35.000 Angestellte. Mitarbeiter beschreiben in dem Spot die Arbeit des Unternehmens. Auf Esperanto heißt es, ni kun igas kommunikajn kaj retajn inform teknologiajn servojn sekure kaj efektive. Zu Deutsch, wir bringen Kommunikationsdienstleistungen und Internet-IT-Technik sicher und effizient zusammen. Der 2 Minuten lange Werbefilm ist bei YouTube zu sehen. Die beiden Esperanto-Sequenzen sind im ersten Drittel und gegen Ende eingefügt. Dort heißt es, der Unterschied bin ich, außer in Esperanto sprechen andere Mitarbeiter auf Französisch, auf Farsi, Niederländisch, Chinesisch, Portugiesisch und Hindi.
Mi ulo ne laboras plu, familia
de village, li loĝas en norde bruen arbar, foriris amikoj kaj ankaŭ la saĝ, li timigas la maljunuloj, en la malhelo de la stratetoj li ne timas la ĉaron.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio ist Werner und Stefan. Wir haben jetzt unsere erste Sendung in diesem Jahr und da wird über verschiedene Dinge berichtet. Ich möchte noch einladen, dass der Esperanto-Verein Neubrandenburg an folgenden Tagen zusammenkommt. Am 18. dieses Monats, am 18. Januar, am 15. Februar, das ist der Tag nach dem Valentinstag, und am 14. März, jeweils 16 bis 19 Uhr, in Uns Eck, das ist am Boulevarde gegenüber der Scheele Apotheke. Das ist eine Gaststätte mit einem extra Zimmer. Ich wiederhole nochmal die drei Daten: 18. Januar, 15. Februar, 14. März, jeweils 16 bis 19 Uhr in Uns Eck, in der Gaststätte Uns Eck.
In der Turmstraße.
In der Turmstraße gegenüber der Scheele Apotheke. Da ist unser traditioneller Treffpunkt. Und da kommen wir hungrig und durstig hin, weil es ist ja eine Gaststätte.
Ja.
Das ist eine alte deutsche Tradition, dass die kleinen Leute in die Gaststätte kommen, um sich zu versammeln, weil die Reichen haben ja ihre großen Salons und ihre großen Schlösser und Villen. Gut, das erst einmal zur inneren Information. Wir feiern ja in diesem Jahr 125 Jahre Esperanto. Was ist das eigentlich? Esperanto war mal eine tolle Idee aus der ganz alten Zeit. Schon in der Bibel wird über eine Sprache berichtet, die verschollen ist. Und zwar im Turmbau zu Babel soll, also zu dieser Zeit, als man den Turm bauen wollte und gebaut hatte, eine Sprache gesprochen worden sein in der Welt. Und da die Menschen zu übermütig wurden, wurden sie bestraft vom Vater, Gottvater, und er hat sie quasi bestraft dadurch, dass sie alle eine andere Sprache gesprochen haben. Also Sprachverwirrung. Wir sind zwar heute anderer Meinung, warum soll eine Sprache etwas verwirren, aber so ist eben diese alte Geschichte. Und das ist bei den Menschen so drin geblieben. In allen Jahrhunderten, die man nachweisen kann, wird immer wieder über eine universelle, eine neue, eine neutrale Sprache gesprochen. Und das wurde auch geschafft, nachdem die Römer sozusagen das gesamte Gebiet Nordafrika und Europa besetzt hatten, haben sie sozusagen das Vulgärlatein zwar benutzt, aber sagen wir mal Latein benutzt, um sich zu verständigen. Das heißt, das wurde den Völkern dann übergestülpt. Die haben ihre eigenen Sprachen gesprochen, wie Hebräisch und Griechisch, und also Griechisch war auch eine internationale Sprache. Naja, und die germanischen Sprachen, und das haben die Römer also schon gemacht, damit sie eben ihre Steuern dort eintreiben können. Und später, das hing übrigens sehr lange, das Römische Reich sprach dann zusammen. Danach wurde das Heilig-Römische Reich Deutscher Nation, hat sich gebildet. Karl der Große mal als ein Beispiel. Und der hat auch universell gedacht. Der hat auch Latein verwendet. Er hat eine eigene Sprache, also eine eigene Schrift, also entworfen, nicht selber, sondern seine Leute. Er war ja umgeben von sehr klugen Leuten. Eine einheitliche Gerichtsbarkeit, einheitliches Geld. Alles das hat er schon vorausgedacht. Und das ist hochinteressant, das haben wir auch schon mal im Verein besprochen. So, und diese Idee einer internationalen Sprache blieb immer latent da. Selbst Leibniz, der alte Physiker aus Dresden, hat darüber nachgedacht.
Es gab alle möglichen Projekte. Und plötzlich, vor 125 Jahren, nach vielen Schmerzen, die er selber durchgemacht hat, hat ein junger polnischer Gymnasiast eine Sprache versucht zu entwickeln. Der Vater hat dann aber ihm das untersagt. Er nannte sie universelle Sprache seinerzeit. Dann hat er aber studiert in Wien, in Moskau, in Warschau. Er wurde erst allgemeiner Arzt, dann Augenarzt, konnte aber etwa 12 Sprachen. Das hat sich so ergeben. Man muss sich überlegen, er lebte damals in Polen, an der Grenze auch zu Litauen. Er konnte also Litauisch, Polnisch, Russisch, Hebräisch, Deutsch und ich weiß nicht was alles noch. Diese Sprachen konnte er wirklich und er konnte andere passiv verstehen. Und da habe ich Gedanken gemacht, es wäre doch nicht schlecht, wenn sich die Menschen, die sollen jede ihre Sprache sprechen. Er ist dann in Bialystok ja gewesen als junger Mensch und hat mitbekommen, sein Vater konnte schon so viele Sprachen. Und sein Vater konnte sich mit jedem dieser Völker, die dort lebten, das waren Polen, Russen, Weißrussen, Litauer, Deutsche und Juden, die haben sich untereinander nicht besonders gemocht, aber sie haben sich auch vertragen. Sie lebten ja gemeinsam in dieser Stadt. Und er sagt, das ist eine tolle Sache, aber es muss eine neutrale Sprache sein. Sie litten ja alle unter der russischen Vorherrschaft. Das Russisch war die einzige anerkannte Kommunikationssprache, wenn man es mit Behörden, an den Schulen, Universitäten, Zeitungen, die liefen alle in Russisch. Und dachte, nee, es darf also keine Sprache sein aus einem Volk. Und dann hat er gebastelt, jahrzehntelang. Und vor 125 Jahren hat er dann eine Broschüre veröffentlicht unter dem Titel Internatia Lingua, internationale Sprache. In den damaligen wichtigen Sprachen Russisch, Deutsch, Französisch, später auch Englisch. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des Esperanto. Es war nur ein Projekt, eine dünne, jämmerliche, ärmliche Broschüre. Aber diese Broschüre traf in eine Epoche hinein, wo die Menschen anfingen, sagen wir mal, heute würde man sagen, global zu denken. Aber damals gab es auf einmal die Eisenbahn. Man konnte also über hunderte Kilometer, vielleicht sogar tausende Kilometer mit technischen Mitteln sich bewegen. Vorher war das unmöglich. Goethe ist ja noch mit der Postkutsche umhergefahren. Er kannte ja noch kein Flugzeug. Und also in dieser Zeit, wo man begann, sich international zu verständigen und die Grenzen auch merkte, wenn ich nur eine Sprache spreche, komme ich schnell irgendwie an eine Grenze. Und da passte also hinein, wie die Faust aufs Auge, diese Idee der Sprache. Das wurde, dieses dünne, jämmerliche Heftchen, wurde dann in alle möglichen Sprachen übersetzt. Und dieses Heftchen beinhaltete eigentlich nur 16 Regeln, die da lauten, ein Alphabet. Das Alphabet darf keine Ausnahmen haben in der Aussprache. Ein Laut, ein Zeichen. Jeder Buchstabe darf nur in einer Art und Weise ausgesprochen werden. Oder Kleinschreibung, keine Dehnungsbuchstaben. Das Wort Material wird nicht ausgedacht, sondern muss international sein. Und er hat etwa das gemacht, der Samenhof, intuitiv, was der Martin Luther 500 Jahre vorher schon mal gemacht hat. Der hat nämlich auch keine Wörterbücher geschrieben, sondern Martin Luther hat sich hingesetzt, war verfolgt und musste sich verstecken, hat sich hingesetzt auf der Wartburg und hat das Neue Testament aus dem Griechischen in das Deutsche übersetzt. Das Deutsche gab es aber eigentlich noch gar nicht, das Gesamtdeutsche, die deutsche Hochsprache. Das hat er also begründet durch diese Übersetzung mit seinen, also Martin Luther, Streitschriften in einem Deutsch, was alle verstanden, aber dieses Deutsch gab es noch nicht vorher. Man muss sich das so vorstellen, wir haben so viele verschiedene Sorten Plattdeutsch hier im Norden. Jeder spricht das ein bisschen anders aus, aber es gibt kein Interplatt, kein gesamtdeutsches, norddeutsches Platt. Und das hat er, und wenn man das also erfände, dann würden alle dann das verstehen, ohne dass es aus irgendeiner Ecke kommt. Und so war es mit dem Deutschen. Die haben das sofort verstanden und Martin Luther schuf schon Sprachdenkmale, so nennt man das. Das hat Esperanto auch gemacht. Der Samenhof selber, er war ja Jude, gläubiger Jude, zwar modernisiert, aber noch immerhin kann er ja Hebräisch, hat dann auch später das Alte Testament, was ja original im Hebräischen ist, ins Esperanto übersetzt. Die anderen haben das sofort. Es gibt dann eine Episode, ein gewisser Grabowski, er war ja Augenarzt in Warschau, kommt ein Herr und will ihn besuchen. Da sagt, nehmen Sie mal Platz. Und dann zeigt er die ruhmreichen Tafeln, wie wir sie heute auch beim Augenarzt haben. Was ist das? Eine Zahl oder ein Buchstabe? Und er macht auch so aus Spaß wohl ein bisschen mit. Und auf einmal spricht er mit dem Esperanto. Das war der erste Mensch, Antonin Grabowski, der mit Samuel auf Esperanto sprach. Das konnte man also aus den Büchern lernen. Und die Esperanto-Idee hat sich sehr schnell überall verbreitet und kam unter vielen Schwierigkeiten. Erst nach fast 20 Jahren hat man den Mut gehabt, Esperanto wirklich mal anzuwenden, international. Und das war der erste Weltkongress 1905 in Nordfrankreich ursprünglich geplant, war dann nur als britisch-französischer Kongress, aber es haben sich so viel angemeldet, das ist dann der erste Weltkongress geworden. Ja, das muss man also wissen. Esperanto ist also nicht nur Sprache, sondern auch eine Idee. Da gab es die tollsten Entwicklungen, die dann später, manche wollten in allen Städten ein Esperanto-Viertel einrichten mit Esperanto-Sprechern. Man wollte also quasi ein Esperanto-Volk schaffen. Und auch viele andere Dinge, die man aber sehr schnell fallen ließ wieder, weil sie nicht realistisch war und weil auch das Esperanto dagegen spricht. Esperanto soll nicht die Nationalsprachen ersetzen. Esperanto soll sie weder verdrängen noch verändern, sondern Esperanto soll wie ein Schirm sich über die Nationalsprachen decken, als internationale Kommunikation. Denn die Losung, und damit höre ich dann auf, war und ist heute noch, jeder möge drei Sprachen sprechen. Erstens, die Sprache seines Volkes, der Sorbe eben Sorbisch oder Plattdeutsch oder die Bayern Bayerisch und so weiter. Zweitens, sprich die Sprache des Staates, in dem du lebst. Also wenn ich in Britannien lebe, muss ich natürlich Englisch können, also Schottisch und dann Englisch. Und drittens, so ist unsere Losung, sprich international keine Nationalsprache, sondern eine neutrale internationale Sprache von wegen der Gleichberechtigung, von wegen auf einer Augenhöhe und so weiter. Das ist also unser Schwerpunkt. Und das ist vor 125 Jahren als Idee publiziert worden. Du musst erstmal, Stefan.
Ich habe gesagt, Moment Ruhe, ich will die.
Mia coro, presa sul lavoro. penso fai la me. Henry James, Rita Fresh, tu blanco mi trova me. E mano e mi diri, la parezzo e te fin, tardinarti con mi, io non lo salì, hai oro in la pen, la tenente era plen. Se venia con lo, hai già sur la volore, scusami la pen, tristezza fai la me. Coro, prega sur la dolore, tu sempre in attesa, tristezza per la me. Sento mio, mio coro, prega sur la dolore, tu sempre in attesa, tristezza per la me.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe in den meisten Sendungen auch immer ein paar Zitate, Splitter, sage ich immer, aus dem Internet gesucht. Das mache ich immer deshalb, um zu zeigen, dass Esperanto nicht irgendwo versteckt ist, sondern an vielen, vielen Stellen im Netz auftaucht. Ich lese ja immer nur die deutschen Seiten und Sie wissen ja, wie viele Länder und Sprachen es gibt und das lese ich ja alles nicht, weil da... Das hat ja keinen Zweck, weil ich die Sprache nicht beherrsche, es sei denn, es ist direkt in Esperanto geschrieben. Also noch ein paar Splitter aus dem Internet, was ich so gefunden habe. Ich habe zum Beispiel, wenn ich Esperanto aufrufe, sogar Hotels gefunden, die Hotel Esperanto heißen. Zum Beispiel in Deutschland, in Fulda, in Bulgarien, in Kroatien, in Cannes an der Côte d'Azur und in Lodz in Senegal oder Świdnica. Wo ist denn das? In Niederschlesien. Das ist eine Namensgebung. Warum ist die passiert? Nicht unbedingt, weil da Esperanto-Leute sitzen, sondern weil einige Leute das Wort interessant finden. Interessant, selten und benutzen es deshalb. Auch einige Veranstaltungen heißen so. In Österreich gab es zum Beispiel mal eine Veranstaltung dicht an der deutschen Grenze unter dem Titel, als dann aber Esperanto-Leute hinfahren und den Bürgermeister fragen, nee, gesagt, mit Esperanto haben wir sonst nichts zu tun. Die haben natürlich diese Veranstaltung auch genutzt. Ja. Also auch Betreiber von Übersetzungsbüros schmücken sich mit dieser Sprache. Wenn man dann aber sucht in ihrer Internetseite, dann findet man gar keine Möglichkeit, wo sie nun wirklich Esperanto übersetzen. Das ist die eine Sache zum Esperanto. Dann gibt es Esperanto-Land, die sind auch im Internet vertreten, die haben auch zum Teil interessante Mitteilungen. Sie führen auch eine kleine Karte und eine Liste, welche Esperanto-Gruppen auf der ganzen Welt sich bei Ihnen gemeldet haben, um eingetragen zu werden. Und da habe ich mal die Liste ausgedruckt und da habe ich erstaunlicherweise 16 Gruppen in Afrika gefunden. Ich dachte immer, Afrika wäre fast noch ein weißer Fleck für Esperanto, aber das ist nicht so. Zum Beispiel in Benin, 3 Gruppen, in Burundi, in Kongo, Kinshasa, Hispanio Cordoba, Jaeno, in Kamerun, in Kongo, nochmal, in Nigeria, 2-mal, in Senegal, in Südafrika, 2-mal, in Tansania, in Togo und nochmal in Simbabwe. Eine andere interessante Seite im Internet habe ich gefunden unter www.schorschkultur.de. Die hat eine Seite, die er selbst gestaltet hat, mit den verschiedensten Berichten oder Gebieten, zum Beispiel Bildergalerie, Fotos, Gedichte des Tages, Haku Haiko, weiß ich was das sind, Übersetzungen, Reimgedichte, Links, Kurzgeschichten, Weihnachten, Weggedichte und Esperanto. Hat auch eine Rubrik Esperanto, der Chance in seiner Seite. Eine weitere Möglichkeit hier, schreibt wieder carapaccio.de, wer weiß wer das ist, keine Ahnung. Die bieten an einen kleinen Sprachkurs, erst Esperanto, erste Lektion und die gehen dann über 51, das ist ein bisschen viel, wer weiß, ob ich das richtig abgeschrieben habe. Die machen einen Sprachkurs nach Paul Lindner aus der DDR-Zeitung Der Morgen. Das war auch damals so eine Sache, eine DDR-Zeit, sozusagen eine Kulturzeitung war das, glaube ich, ne?
Ja.
Die hatte dann plötzlich unter dem Namen Paul Lindner diverse Berichte über Esperanto später. Jetzt nach der Wende haben wir uns als Gruppe mal ehemalige DDR-Esperantisten zusammengesetzt und haben diese Berichte alle zusammengesucht, ne, haben sie überarbeitet und haben sie in einem Heft gedruckt, sodass sie jetzt vorliegen. Ist das richtig? Nee, das sind sogar zwei Bände, ne?
Zwei Bände
geworden. So viele Artikel sind damals, wer war das noch? Der Sonntag, ne?
Der Lefsen war ein Deckname, der war erst gelüftet nach der Wende.
Erst Paul Lindner und dann Peter Lefsen. Ja,
war
dann
ein Lefsen, Peter Lefsen, das stellte sich heraus als Dr. Blanke.
Ja.
Aber das muss andere.
Ja, nochmal. Ja, Lana, ich habe eben nicht aufgepasst. Ich habe dein Mikrofon gar nicht aufgehabt. Ob das nur was geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe noch eine ganz kurze Information. Aus einem Kalenderblatt sind viele historische Ereignisse genannt und da steht hier der 17. Mai 1933. Esperanto wird an deutschen Schulen verboten. Schon als Jugendlicher begann Sir Lazarus Ludwig Samenhoff Esperanto zu entwickeln. Eine Kunstsprache wird hier eben geschrieben, durch die sich weltweit alle Menschen verstehen lernen sollten. Am 17. Mai 1935 verboten die Nationalsozialisten diese Völkerversöhnungsillusion, so hatten sie sie genannt, an deutschen Schulen. Es folgt dann noch ein historischer Abriss von Esperanto. Das war das Hotel. Was habe ich denn noch? Auch damit sind meine Splitter erstmal für über Esperanto aus dem Internet für heute beendet.
Danke.
Per divin divin e tu. sa che è memoria, mio metto fuori di el porre di.
Perché sono io? Chi sono in forte? Io sono il custodino, la rete non puoi.
Hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio ist Stefan, Werner und Werner. Wir haben, unser Thema sozusagen ist die Esperanto-Bewegung vor Ort und in der Welt. Und ich möchte aufmerksam machen, wahrscheinlich werden nicht viele Neubrandenburger drin können, aber der 97. Esperanto-Weltkongress findet in diesem Jahr in Vietnam, in Hanoi statt. Vom 28. Juli bis 4. August. Und das Thema ist dieses Weltkongresses Esperanto, die Brücke zum Frieden, zur Freundschaft und zur Entwicklung. Die Vietnamesen ist übrigens ein ganz kleines Volk von 130 Millionen Menschen in einem recht charmanten Land und ein sehr tapferes Land. Und die haben also auch ein Gefühl für Sprachen und für Sprachunterdrückung und Hegemonie. Das ist also sehr gut gewählt. Übrigens ist das auch Asien und in einem Bereich, wo viele andere Völker wohnen. Das ist also sehr interessant. Es wird stattfinden in einem sehr prestigeträchtigen Gebäude, und zwar im Kulturpalast von Hanoi. Es wird auch ein Infana Congressetto, also ein Kinderkongress stattfinden. Das ist immer so, dass die Kinder von etwa von 3 bis 14 Jahren werden abgeliefert, sage ich mal mit Anführungszeichen, zu anderen Pädagogen. Wenn also die Esperanto-Eltern, die den Kongress besuchen möchten, die können die Kinder dorthin bringen, das ist auch mal woanders, ein bisschen woanders, also nicht innerhalb des Kongresses, sondern da wird gespielt, da wird gesungen, da werden Märchen erzählt. Dann gibt es eine Kongressuniversität, und zwar die 64. Internacia Congressa Universitato. Das ist also eine Esperanto-Universität, da sind Esperanto-Professoren an anderen Universitäten kommen zusammen unter dem Dach des Esperanto-Weltbundes und halten dort Vorlesungen und es werden auch Prüfungen abgenommen. Ja, das mal so Hanoi, Vietnam, der 97. Esperanto-Kongress.
Homo, yeah.
Wir sind am Ende unserer Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Esperanto-Welle auf MB Radio Treff. Und wir wiederholen diese Sendung am 7. Januar um 15 Uhr. Und wir planen die nächste Sendung Esperanto-Welle für den 18. Januar um 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle auf MB Radio Treff war Werner Levin.
Infanoj faru rondon kaj ekkonu tutan mondon.